Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de. Lars, hörst du die Wellen, wie sie leicht in den Strand plätschern?
Ich weiß nicht, ich schließe die Augen und ich fühle, ich habe so ein leichtes Sylt-Gefühl, vielleicht auch so ein leichtes Mallorca-Gefühl.
Ach, herrlich. Ich versuche gerade, meine innere Mitte zu finden, aber ja,
es gelingt. Es gelingt.
Ja, ist das Meeresrauschen schon esoterisch?
Ja, für mich ja. Für mich.
Als Österreicher?
Ja, na klar.
Ja, und ihr da draußen, ihr seid natürlich auch im Urlaub, weil Sommer ist und ihr den auf einer einsamen Insel verbringt, oder? Wenn nicht, dann wollt ihr zumindest dahin und wir wollen euch mit der heutigen Folge dabei helfen. Denn heute verkosten wir nur Weine, die von Inseln stammen.
Völlig richtig.
Absolut richtig. Und wir besprechen das Ganze mit jemandem, der auch gewissermaßen von einer Insel stammt, nämlich von einer kulinarischen Insel. Das einzige 3-Sterne-Restaurant Deutschlands, das nicht zu einem Hotel gehört. Und richtig, wir sprechen über The Table in Hamburg. Und bei uns ist heute der Restaurantleiter und Maître Sommelier David Eitel.
Herzlich Jawohl. Willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Sag mal, du bist seit 2015, seit der Gründung quasi mit dabei. Und ihr haltet jetzt seit 10 Jahren die 3 Sterne. Zusammen mit Kevin Fehling natürlich, der Küchenchef und Inhaber ist. Aber du hast auch mitgeholfen, diese 3 Sterne überhaupt erst zu verdienen.
Das war 10 Jahre davor, hast du
gesagt. 10 Jahre davor. Kannst du das einmal erzählen? Wie war das und wo war das?
Genau, das war damals in Travemünde im alten Spielcasino, Columbia Hotel damals noch. Das Restaurant ist La Belle Epoque. Kevin und ich kennen es aber noch ein bisschen länger. Wir kennen es seit 2002 noch auf der MS Europa kennengelernt. Sein letzter Vertrag war mein erster. Ich habe noch ein bisschen länger durchgehalten bis 2005. Und dann haben wir uns zufälligerweise dann dort wieder getroffen. Und ja, 2 Chaoten gehören zusammen. Und deswegen haben wir auch gleich gesagt, das machen wir. Die Ziele waren für uns gleich gesteckt. Und deswegen haben wir gesagt, bleibe ich da erstmal noch in dem schönen
Treffen. Ihr kennt euch seit 23 Jahren?
Seit 23 Jahren.
Krass. Weil das ist auch ist es ungewöhnlich in der Gastronomie, dass 2 Menschen so lange zusammenhängen. Du hast es auch mit deinem
ja, genau.
Chef
gekocht. Wir kennen uns seit 27 Jahren.
Krass.
Küchenchef.
Also wir auch zusammen. Okay, nehme ich meine Frage zurück und sage, oder ist es gerade der Grund für Erfolg, dass man sich so lange kennt?
Würde ich auch sagen, ja. Genau. Vertrauen hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und ja klar. 27 Jahre Bau, wusste ich gar nicht, ja.
David, aber du kommst, dein Dialekt, das ist ja jetzt nicht Norddeutsch, ne?
Nein, konträr. Ich komme aus dem wunderschönen Markgräflerland, also zwischen Freiburg und Basel.
Oh Mensch, da hätten wir natürlich auch eine ganze eigene Tiereisenfolge machen können, oder?
Später.
Ja, später, genau. Und dann, du warst quasi auf der Europa. Erzähl nochmal dazwischen, also deinen Werdegang so ein bisschen, dass wir, ich weiß es, also ich kann sagen, wir sind befreundet, wir sind auch in einer privaten Sommelier-Gruppe, aber so genau weiß ich das ehrlicherweise gar nicht.
Nee, also ganz klassische Schulausbildung gemacht und dann mit 19 hat es mich nach Bayersbronn verschlagen, in Sparreis. Da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Danach kam damals noch, was heute nicht mehr üblich ist, der Wehrdienst. Und das hat mir so gut gefallen, auch in der Heimat wieder, bei der deutsch-französischen Brigade, also gemischtes Bataillon. Und da habe ich dann auf 2 Jahre sogar noch freiwillig verlängert, weil es auch so viel Spaß gemacht hat. Und danach ging es in den Norden. Damals noch Interconti.
Mhm. In Hamburg.
Okay. Restaurant Windows oben.
Cool.
Mit Herrn Tapken und Herrn Cajelli. Mhm. Und ja, das war eine schöne Zeit. Und dann hat es mich dann doch in die Weide wieder verschlagen und durch einen Arbeitskollegen, der auch jahrelang zur See gefahren ist und dann hat mich so heiß gemacht, sagte, ich mache das jetzt auch. Mhm. Und dann habe ich mich gleich bei Habergold beworben und es hat dann auch sehr schnell funktioniert.
Du hast Kevin dann an Bord kennengelernt?
Genau. Der war damals Küchenchef im kleinen Venezia und wir haben es da wirklich, also auf dem Schiff ist es Küche und es ist Service. Die machen auch privat eigentlich relativ wenig zusammen, aber man hat sich halt auf jeden Fall ein paar Mal gesehen und dann halt wieder nach den 3 Jahren in Travemünde im La Belle Epoque dann wiedererkannt.
Und sag mal, wann hast du deine Sommelier-Ausbildung gemacht?
Hier in Hamburg tatsächlich, ja? In der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule. Es war damals berufsbegleitend, so ein gutes Angebot, dass man Montag, Dienstag immer zum Kurs fährt und dann die Rest der Woche dann arbeiten darf. Und dann war das 2007 und 2008 dann das Praktikum sozusagen, einmal in der Pfalz und einmal in Südafrika.
Michael muss kurz los, weil ja, dann
selbst auf der Insel klingelt manchmal das Telefon.
Ja, Tochter. Oh, jetzt ihr beiden seid in einer privaten Sommelier-Gruppe. Inselweine grundsätzlich. Wenn man so hört, Inselweine, welche Inseln fallen einem dann? Wahrscheinlich Sizilien relativ schnell.
Ne? Sizilien ist dabei, genau. Ich habe aber jetzt schon mal eingeschenkt Sardinien.
Okay.
Ja. Und dann haben wir Korsika und am Ende noch Mallorca, die Lieblingsinsel.
Wären das die, wären das die Inseln, die einem einfallen würden, wenn man gefragt würde, woher kommen gute Weine, oder ist es jetzt die Auswahl?
Da wieder das erste Sylt gesagt worden.
Sylt, ja. Es hieß gute Weine, von dem her fällt das ja raus. Ja. Mir fällt das sofort Neuseeland an.
Stimmt, ist auch eine Insel. Ja.
Ja, wobei natürlich, ich glaube, Neuseeland, sie haben ja im Sommer auf Jamaika gearbeitet und denen war es zum Beispiel sehr wichtig, dass sie sagen, wir sind ein Land, keine Insel. Okay. Ja, also da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein ab einer gewissen Größe. Aber wir haben ja auch jetzt Wermut von Föhr probiert zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob auf Föhr auch Wein wächst. Aber ich
glaube, wächst Wein? Es wächst ja, Wein auf Föhr? Und die das machen, sagen auch, warte mal ab, 10, 20 Jahre, ja. Dann haben wir hier ganz gute
Weine. Ja, und haben sie ja natürlich nur diese Piwi-Rebsorten, die da einigermaßen reif werden. Aber kann sein, ja. England zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, auch das wäre vielleicht eine Insel, wo ja tolle Sekte herkommen mittlerweile. Aber wir machen jetzt erstmal Sardinien und ich habe euch von einem der größten Weingüter, Sella e Mosca, einen Fermentino 2024 eingeschenkt. Ein leichter Wein, 12 Alkohol, trocken ist er auch, so einigermaßen, und da die Säure ein bisschen niedriger ist, glaube ich, ist das ein bisschen Gramm, diese 3 Gramm Zucker könnten auch vielleicht dir gefallen lassen.
Okay. Ja. Wollen wir mal sehen.
Und die Idee war eigentlich für diese Inselfolge, weil das sind ja eher so Weine für den Sommer, so zum einfach wegschlürfen, nicht unbedingt in dem Anspruch, in dem David auch arbeitet. Aber einfach, dass unsere Hörer zu Hause sitzen vielleicht oder im Urlaub sitzen und sagen, Mensch, ich bin jetzt gerade da, oder dann fahre ich vielleicht das Weingut besuchen. Und das war so ein bisschen der Ansatz.
Wie ist das denn für dich als jemand, der sonst ja Weine empfiehlt, die zu einem Menü passen, was ist ja sozusagen am obersten Ende der Qualitäts. Wie ist es, wenn du dann, ist es so, wie wenn Lionel Messi da mal gefragt wird, ob er mal in der Landesliga spielen kann. Wie schwierig ist das dann mit so ganz normalen Weinen?
Ja, das eine ist Arbeit, tatsächlich. Mhm. Und da ist dann auch tatsächlich der wichtigste Part in dem Falle ist die Speisenkombination mit diesen Weinen auszusuchen. Und das muss nicht immer nur ein 100 Parkerpunkte Wein, sondern das kann auch je nachdem, wie das Gericht ausfällt, auch mal was Schönes, Leichtes, Frisches sein. Wir machen jetzt eine tolle Scheurebe zur Vorspeise von Pfäffingen mit einer der besten Produzenten in Deutschland für die Scheurebe. Und wir haben einige Sachen dazu probiert, aber für mich war diese Leichtigkeit, dieses Duftige hat einfach perfekt dann auch zu diesem Gang gepasst.
Und mischt sich da Kevin ein oder sagt er, hey, David ist mein Mann und der macht das und fertig?
Nee, das ist jetzt auch gerade auch den finanziellen Part. Es gibt keine Überflieger, Romane Conti in der Weinbegleitung mit dabei zu haben, aber es muss halt alles auch im preislichen Rahmen bleiben und für den Gast natürlich auch Spaß machen.
Was ist denn so der preisliche Rahmen, wenn man eine Weinbegleitung...
Ja, wir bewegen uns dann so Endverbraucherpreise zwischen 20, 25 bis 50, 60 Euro die Flasche.
Ah, tatsächlich?
Ja.
Gar nicht drüber?
Nein. Das sind
ja, im Regal, im Restaurant würde ja mehr kosten. Ne? Also ein Wein, der 60 Euro im Regal kostet im Restaurant ja 120.
Aber ist nicht so, dass es gibt es bei euch Wein natürlich auch für 2000 Euro, oder nicht?
Das von der Weinkarte dann
im Falle,
genau, richtig. Aber für die spezielle Weinbegleitung,
okay.
Die meistens dann 3-4 Monate am Stück läuft, dann haben wir dann eben ausgewählte Weine.
Wie viele Leute nehmen die Weinbegleitung?
Ja, zwischen 70-80%.
Okay. Und dann bist du, das ist ja, glaube ich, die Frage, weil wenn du da, also du gehst zum Essen, dann nimmst du das Essen. Das Menü ist das Menü. Du kannst das Menü nehmen oder du kannst es sein lassen. Die beiden Varianten gibt es, richtig?
Das heißt dann kommen oder nicht kommen.
Genau. Zum Beispiel, ich habe mal mit Kevin, ich weiß nicht, Kevin war einer der ersten Gäste in meinem Podcast vor 7 Jahren. Und dann sagte ich, Kevin, wie sieht's denn aus hier? Vegetarier, sagt er, tut mir leid.
wird es nicht geben, kann ich nicht. Ich kann einfach nicht vegetarische Küche auf 3-Sterne-Niveau machen. Das geht nicht, sagte er. Deshalb bin ich nie, ich war ein einziges Mal bei The Table, als es noch bei die OMR Top 100 gemacht hat. Mhm. Aber auch da gab es nichts Vegetarisches. Aber okay, was zahlen die Leute für das Menü und mit Weinbegleitung? Das war deine Frage wahrscheinlich.
Ja, genau. Also im Moment sind wir komplett preis mit Aperitif, Kaffee, Wasser, allem drum dran, so roundabout bei 500 Euro pro Person.
Ja. Und man kriegt trotzdem keinen Platz, ne? Also.
Es lohnt sich doch ab und zu mal bei Open Table reinzuschauen. Ja. Na, aber die Wochenende tatsächlich, da haben wir jetzt schon wieder einen Vorbuchungsstand so zwischen 6 und 8 Monate.
Weil es lohnt sich wo reinzuschauen?
Open Table.
Open Table.
Das ist unser Reservierungssystem, das kann man online anschauen. Da kann man dann auch dann die Plätze, wenn sie frei sind, online buchen.
Aber es muss man für die, die es nicht kennen, erklären, ihr habt auch gar nicht so viele Plätze, ne? Wie viele sind es aktuell?
Wir haben insgesamt 22 Plätze.
So. Ist natürlich auch schnell weg.
Das ist das Table-Konzept quasi, dass man an einem Tisch sitzt.
An einem Tresen.
An einem Tresen.
Genau.
Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu viert komme, kann ich, also sitze ich dann zusammen oder sitze ich nebeneinander oder wie kann man sich jetzt für jemand, der das nicht kennt, dieses Konzept?
Ja, durch diese geschwungene Art haben wir am Ende des Tisches haben wir so eine etwas breiterer Tisch. Da kann man dann mit 4 bis 8 Personen sitzen, sodass man auch sich gegenüber sitzen kann. So wie wir jetzt auch, sitzt man dann da sich gegenüber mit dem gleichen Abstand.
Gibt es auch immer welche, die sagen, ich buche den ganzen Tisch? Ja.
Exklusiv buchen haben wir gelegentlich. Also gerade die OMR-Veranstaltungen hier, wenn die in Hamburg stattfinden, die buchen dann schon mal 3-4 Abende dann das ganze Restaurant für ihre Kunden.
Und ist das so, bevor wir jetzt über den Wein sprechen, ich habe natürlich 1000 Fragen, aber die eine stelle ich jetzt noch vorher. Und du sagst, das ist ja eine tolle Nachricht, dass ihr 6 bis 8 Monate gerade zum Wochenende hin schon ausgebucht seid im Vorwege. Und dennoch muss man ja sagen, auch, dass die ganze Gastronomie so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern kämpft und leidet unter dem allgemeinen Kostendruck. Und ihr seid noch quasi, ihr seid weder in einem Hotel, wo die Zimmer ja gut verkauft werden können und der Aufwand jetzt nicht so hoch ist im Vergleich zur Gastronomie mit den Wareneinsätzen. Und ihr seid auch noch quasi nicht, da ist kein Investor dahinter, sondern das, genau. Das ist ja großartig. Also kann man sagen, dass ihr müsst einfach auch wirtschaftlich vernünftig arbeiten, um den ganzen Bums bezahlen zu können. Da ist jetzt keiner aus Leidenschaft dahinter, der sagt, das gönne ich mir, diesen Luxus eines 3-Sterne-Restaurants, sondern nein, ihr müsst eure Rechnungen selber bezahlen.
Genau. Da unser Menü teilweise 2-3 Monate immer am Stück läuft, können wir natürlich dann über die gesamte Menge auch mit den Lieferanten dann handeln. Das heißt, wir bräuchten dann 3000 Kilo von diesem Rinderfilet und dann kann man dem auch sagen, dann kommt es an meinem Preis entgegen. Dann in dem Fall. Also und über den Einkauf kann man das machen. Genau, richtig. Ja. Und das ist natürlich dann auch, weil wir nur ein Menü anbieten, keine große à la carte Karte, haben wir natürlich dann auch keine großartigen Verluste von der Ware dann.
Und wie viele Gänge hat das Menü?
Das hat insgesamt 6 Gänge plus 4-5 Kleinigkeiten vorweg und dann nochmal 3 kleine Petit-Four.
Okay, und das heißt, der Wein ist auch 6 verschiedene
Weine. 6 Gläser Wein dann, genau.
Zur Begleitung. Ja. Okay, also man trinkt eine Flasche?
Eine gute Flasche,
ja.
Also beim Nachschenken sind wir auch immer ein bisschen großzügig.
Und ich stell mir immer vor, ihr seid ja wirklich, also ihr gehört ja zu den Besten der Welt. Und ich stelle mir vor, dass ihr in Saus und Braus lebt und Millionäre seid. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall, oder?
Es ist immer noch die Gastronomie, ja.
Also ist das knapp, also sozusagen die Kalkulation im Restaurant? Oder ist das schon so, dass wir sagen, wir können schon ziemlich gut leben und das ist Klagen auf hohem Niveau?
Nee, man muss halt schon gut rechnen können, definitiv. Sonst wäre man ja nicht da, wo wir sind. Jetzt seit 2013 Travemünde zum ersten Mal 3. Stern bekommen, danach gleich wieder 2015.
Das ist schon 12 Jahre hintereinander. Ich meine, das ist ja so. Kann ja auch mal passieren, dass du von 3 auf 2, dann bist du trotzdem noch ein super Restaurant, aber euch würde sich das komisch anfühlen, ne?
Ja, das ist,
die Basis,
wie wenn man aus der ersten Bundesliga in die zweite Liga absteigt.
Krass.
Aber zum Beispiel einer meiner besten Freunde war gerade in einem 3-Sterne-Restaurant in Spanien, erst jetzt am Wochenende, weil seine Tochter dort arbeitet als Praktikum. Die verdienen kein Geld, die Praktikanten. Ja, die müssen für die Unterkunft selber also das ist ein Wahnsinn. Und dort laufen 20 Praktikantinnen rum oder Praktikanten. Ist es so auch noch, dass die Menschen bei euch zum Beispiel arbeiten fürs Zeugnis und dass es denen gar nicht so wichtig ist, was sie und ob sie was verdienen, sondern Hauptsache sie sind in einem 3-Sterne-Restaurant?
Also wir haben regelmäßig Praktikanten, die können wir nicht bezahlen. Die haben natürlich dann das Essen, Personalessen, so was umsonst, aber wir machen jetzt nicht so, wie oft das mal in Spanien oder in Dänemark ist, dass sie dann ein halbes Jahr da arbeiten. Die laufen dann parallel noch zu den anderen Mitarbeitern.
Das ist gar nicht geplant eigentlich.
Genau.
Okay. So, jetzt lass uns einmal kurz über den Fermentino sprechen. Was, Was passiert da jetzt bei euch? Was? Seid ihr schon in Sardinien, wenn ihr reinriecht? Sella Mosca übrigens 550 Hektar Zweigrund. Das ist schon echt eine...
Fast ein Anbaugebiet in Deutschland. Ja,
das ist eine große Bude.
Ich bin jetzt gespannt, was David sagt irgendwie.
Ich sag kurz was zu Sardinien, während David reinricht. Nach Sizilien die zweitgrößte Insel im Mittelmeer und der älteste Teil Italiens.
Ja, sehr gut.
Mal schauen. Wollt ihr noch was wissen?
Nein, bitte nicht. Okay, jetzt wollen wir was David. Sag mal, wie würdest du jetzt, was ist das für ein Wein?
Also Vermentino ist ja auch eine Rebsorte, die im ganzen Mittelmeer großartig angebaut wird. Auch in Spanien, in Südfrankreich, in Italien, auch am Festland. Ist tatsächlich jetzt auch relativ leicht. Vermentino kann noch mal gern an die 14% Alkohol gehen. Schön knackig frisch. Man merkt ja schon, dieses doch die Nähe zu Wasser. Mhm. Der Austausch dann nachts über das Meer, dass die Kühle reingeht in die Weinberge, merkt man schon, dass die doch relativ spritzig sind, die Weine. Aber wir sind ja nur noch beim Jahrgang 2024. Mhm. Also schön leicht frisch. Ich finde, der hat eine sehr angenehme Säure. Ich bin bei Vermentino immer vorsichtig, weil der doch oftmals eine sehr starke Bitterkeit natürlich auch mitbringen kann. Gerade wenn sie so ein bisschen im Holz gelegen sind, der geht halt eigentlich von der Natürlichkeit auch gerne immer diese leicht bittere beim Abgang ein. Aber der ist für diese Leichtigkeit finde ich den eigentlich sehr angenehm zu trinken.
Aber diese Bitterkeit merke ich schon.
Also das merkst du,
genau, das war so das Erste.
Bist du auch sensibel, was das
betrifft?
Ist so. Ich sage aber immer dann, wenn er die Bitterkeit hat, fehlt ihm auch die Spannung. Deswegen muss er es eigentlich fast ein bisschen haben. Dann hast du dieses Zitronige, ne, Zitrone, das und dann auch doch schon auch was Salziges. Für einen Wein, pass mal auf, der 12,90 Euro kostet. Mhm. Das ist also schon...
Animierend.
Aber du musst ihn schon, ich merke jetzt schon, wo er so, er muss schon knackig kalt sein, oder?
Der ist
jetzt, wenn er jetzt hier schon 3-4 Minuten im Scheinwerferlicht steht...
Dann verliert er diese Frische und dann wird es sehr schnell sehr zäh dann eigentlich dann.
Aber muss, wie würdest du denn... Macht man den, serviert man den dann noch kälter, als er eigentlich sein müsste?
Ja, dann serviert man aus dem Eis oder aus dem Tiefkühler, Tiefkühlfach, wirklich bei so 5 Grad.
Okay.
Ja, wirklich, ehrlich will gesagt. Also, und dann ist das auch knackig, da kannst du ein bisschen Seafood und ein paar Austern, das kannst du wirklich dazu dann haben. Ich finde 12 Alkohol ist schon cool, dass sie das hinkriegen, weil das ist eigentlich das, was der Markt auch möchte. Der Markt möchte so ganz leichte Weine, gerade im Sommer. Mhm. Von daher.
Muss immer noch mal gucken, übrigens, unsere Folge, die wirklich alles schlägt, habe ich nochmal heute geguckt, ist halt die Folge mit den alkoholfreien Weinen gewesen.
Ja.
Alles.
Zeichnen wir demnächst auch nochmal eine auf.
Also, das
mit
ist schon.
Alkoholfreien Prickeln.
Macht ihr das auch? Habt ihr alkoholfreie Weine?
Nein.
Ich finde das ist auch so cool, finde ich, bei so einem Laden, dass man sagt, wir haben nichts Vegetarisches, wir haben nichts Alkoholfreies, weil es halt so ist, wie es ist, weil die sonst Qualität würde sonst auch nicht stimmen, ne? Richtig.
Also, wir bieten schon eine alkoholfreie Variante an, aber nicht mit alkoholfreien
Weinen. Gibt's Cola bei euch?
Gibt's auch.
Tatsächlich?
Ja.
Und welche Cola dann? Coca-Cola. Krass. Gibt's Leute, die eine Coca-Cola bestellen?
Viele zwischendurch gerne mal.
Echt?
Meine Frau würde auch eine Cola Light oder Cola Zero bestellen.
Ich finde es so schade. Ich würde gerne einmal so wissen, wie 3 Sterne schmeckt. Ich würde sofort hingehen, aber es ist so, gut, ich kann jetzt macht Rüffer 3 Sterne vegetarisch?
Ich war noch nicht
in der Tat. Warst du schon? Hast du schon mal 3 Sterne? Du hast ja noch nie vegetarisch. Du willst ja nicht vegetarisch
essen. Nee, aber ich habe schon 3 Sterne gegessen, ja.
Aber nicht
in Deutschland.
Okay.
Aber ich habe vor kurzem 2 Sterne gegessen in der Pfalz und da waren wir auch zu viert. 1,5 los dann. Ne?
Aber kannst du das unterscheiden? Also wenn du jetzt
ohne blind, Weinbegleitung.
Wenn du blind,
also wir haben Weine à la carte bestellt.
Okay.
Der Weinbegleitung, ja.
Aber wenn du jetzt blind in ein Restaurant gehen würdest, sag ich mal, in ein 1-Sterne-Restaurant, um es etwas einfacher zu machen, und in ein 3-Sterne-Restaurant, würdest du sagen können, okay, das ist das 3-Sterne-Restaurant?
Das ist eine gute Frage. Aber ich war zum Beispiel mal hier bei uns in Bianc.
Mhm.
Ja, da hatte es noch 1 Stern und ich bin rausgegangen, habe gesagt, für mich ist das mehr als 1 Stern. Und dann haben die auch relativ zeitnah einen 2. bekommen, den haben sie nach wie vor. Mhm. Und ich war letztes Jahr bei Christoph Rüffer essen, unser neues 3-Sterne-Restaurant, und habe mir dann gedacht, ich wüsste nicht, was da noch besser.
Wow.
Was da noch besser geht.
Jetzt, aber im Table warst du noch nicht?
Nee, im Table war ich noch nicht.
Warum?
Ich war schon ein paar Mal eingeladen. Habe ich noch nicht geschafft. Ja, irgendwann mache ich das natürlich und freue mich jetzt schon drauf. Aber man muss ja auch noch Ziele haben. Aber David, jetzt gibt es in Hamburg ein 2. 3-Sterne-Restaurant. Das ist aber, ist das doof oder ist das gut, weil vielleicht Leute sagen, jetzt fahre ich am Wochenende nach Hamburg und esse Freitag im The Table und Samstag im Jahreszeiten oder umgekehrt. Oder wie denkt ihr darüber?
Also ich habe auch mit Kevin darüber gesprochen und wir sind der gleichen Meinung, das kann der Stadt nur gut tun. Mhm. Wir haben einen ganz anderen Küchenstil, wie denn der Rüffer natürlich jetzt hat. Ja. Ein ganz anderes Publikum und deswegen ist es gut für die Stadt und vor allen Dingen gerade auch für, sag ich mal, die Foodies, die jetzt sehen, Mensch, gut, Hamburg, nur ein Ziel, zwei Restaurants kann man damit abjagen. Mhm. Perfekt.
Ja. Gibt es viele, die wirklich so auf so eine Liste haben und sagen, ich mache alle, gibt es Leute, die alle 3-Sterne-Restaurants der Welt haben wollen?
Ich glaube, 3 gibt es, glaube ich, sogar weltweit, die alle 3-Sterne-Restaurants besucht haben.
Und es sind nicht, wie viele sind es? Es waren damals, als ich Kevin Feeling im Podcast hatte, waren es knapp 100. Viel mehr waren es nicht. Wie viele sind es jetzt?
Ja, insgesamt sind es, glaube ich, 118 oder 119 3-Sterne-Restaurants. Okay. Aber das sind ja auch neue Märkte dazu gekommen, natürlich.
Aber es
ist
ja nicht wesentlich mehr.
Also Ingo Peters, den ich ja nun gut kenne, Christoph Rüffer, mit dem wir ja zusammen auch gedreht haben auf dem Schiff, der hat gesagt.
Ingo
Peters,
muss man auch sagen, Chef des Hoteldirektor des Fieras.
War ja auch bei uns im Podcast, der hat gesagt, das kam raus, dass sie einen 3. Stern haben und dann hat sich jemand in San Francisco in den Flieger gesetzt und hat, der war schon bei den Essen und der wollte quasi jetzt als einer der ersten gleich 3 Sterne haben. Und die gehen aber den Ansatz, dass sie nur 4 Wochen vorher dieses Buchungsfenster öffnen, ne? Dass die sagen, du kannst nur maximal 4 Wochen vorher reservieren, weil sonst wäre wahrscheinlich wie bei euch, auch wenn ein Hotelgast bestellt und sagt, ich komme nächstes Jahr oder jetzt ist ja bestes Beispiel, wenn er sagt, ich komme Anfang Oktober, dann kannst du ihm noch einen Tisch anbieten. Ne? Und ja. So, aber das müsst ihr natürlich nicht machen, sondern ihr könnt ja sagen, hey, pass mal auf, wir sind voll, dann sind wir voll und fertig. Und wenn jemand dann gibt es aber so eine Liste, David, hast du mir erzählt mal, wo man also sich raufsetzen lassen kann, um auch kurzfristig dann...
Genau, auf die Warteliste.
Also kann man den Leuten sagen, mach das, schreibt genau. Dahin und sagt, hey, auch wenn ihr vielleicht, aber wenn es gerade passt, gerade die aus der Umgebung kommen, können dann noch kurzfristig dann aufgehelfen.
Und ihr habt auch Leute, die dann in Hamburg leben und dann gern auch mal 3, 4, 5 Mal kommen im Jahr, ne? Im Zweifel.
Ja, auf jeden Fall, genau. Da haben wir schon einige davon, die so alle 6 Wochen kommen dann.
Und welche Rolle spielt sozusagen der Wein jetzt bei der Vergabe von Sternen? Also wird das mitbewertet, die Weinbegleitung?
Die Bewertung fließt jetzt nicht mit ein. Okay. Da gibt es auch bei Michelin nochmal eine separate Bewertung für Service, für Ambiente und sowas weiter. Aber die 3 Sterne, die Auszeichnung, das passiert nur auf dem Teller.
Aber wenn jetzt ein Kritiker kommt, der wird ja wahrscheinlich auch eine Weinbegleitung dazu nehmen. Ne? Also der wird ja nicht nur das Menü essen wahrscheinlich. Oder ist das...
Manchmal, also nicht immer. Also wir wissen es ja eh nicht, wer es ist. Von dem her ist es schwierig zu sagen.
Ihr habt ja so wenig Gäste. Und nach der Zeit, nach 10 Jahren kennt man doch. Dann kommen wieder neue, dann kommt einer. Die ganzen aus dem Ausland, aus dem weit weg, kannst du doch schon mal ausscheiden. Das ist wahrscheinlich kein, oder?
Wenn einer jetzt... Es ist eine Reise wert.
Ja, ich sag aber für den Michelin-Tester, das ist doch einmal...
Die kommen von weltweit.
Ach, kommt von überall, okay.
Ja, also nicht nur Deutschland. Deutschland hat, glaube ich, 9 oder 10 Tester. Und ich glaube, bei Michelin ist die Vorgabe, dass wenn man einmal da war, darf man die nächsten 5 Jahre das Restaurant nicht mehr besuchen.
Okay, das ist doch schwieriger.
Es ist auch professionell von denen, ja.
Und aber hast du jemals schon das Gefühl gehabt, das ist einer, aber ist auch wahrscheinlich auch egal.
Wenn ja, man gut, nach 20 Jahren schon. Hat das eine Gesicht halt immer vor Augen, aber... Er steht dann halt vor dir.
Also normalerweise, wenn es nicht so ein Konzept ist, oft ist der eine ist das Menü oder die eine und der andere ist dann aus dem à la carte Bereich. Aber nun bei euch ist es ja so, dass es nur das Menü gibt und deswegen fällt das schon mal raus. Weil das war immer auffällig. Wenn du zu zweit, glaube ich, guter Tipp für alle, wenn ihr zu zweit in ein wirklich Sterne-Restaurant geht und einer ist das Menü und der andere ist à la carte, da gehen schon mal die Antennen hoch. Bei einem, so, oh. Weil normalerweise essen beides Menü oder beide à la carte.
Ist gut,
ja. Wenn ihr das mal macht und euch so ein paar auf dem Zettel, so ein paar kleine Notizen, so quasi morgen noch Kirschen kaufen oder so, aber das keiner sieht und dann glauben alle so, oh, die könnten Tester sein.
Hier so ein kleines M. Das heißt, mit anderen Worten, ihr seid aber mindestens von 5 verschiedenen Leuten in diesen 10 Jahren getestet worden.
Rein. Jedes Jahr.
Jedes Jahr getestet worden, aber wenn einer da war, darf er 5 Jahre nicht kommen. Also sind es 5 verschiedene.
Ja.
Das ist ja auch noch ein Riesenunterschied, wenn du sagst, es ist immer derselbe, wer sagt, ich habe letztes Jahr 3 gegeben und so, aber das ist ja schon irre, dass das über so lange...
Aber die kommen ja dann aus Frankreich, die kommen aus Benelux-Ländern, die kommen aus der Schweiz, die kommen aus Spanien, aus Italien, aus den USA, aus Japan. Man sollte sich da nicht zu sehr fixieren, ob das einer ist oder nicht, sondern einfach nur für alle die gleiche Qualität bringen.
Also der Druck ist schon groß, ne? Ich meine, wenn du einen Stern verlierst, sagen alle, boah, sie mehr hingehen mit Stern verloren.
Das ist aber, wenn du erst mit einem Stern anfängst, das ist so, ein Stern, dann machst du nach 2 Jahren 2 und dann, aber wenn du 3 von Anfang an hast, ist halt brutal.
Das ist Hochleistungssport jeden Abend,
wirklich. Ja, aber wir hatten ja die Die Leiter mussten ja auch erstmal hochklettern. Das heißt, wir haben auch 2008 den Travemünde mit einem Stern begonnen und dann zwei Jahre später den zweiten und dann danach den dritten.
Aber in Hamburg war da immer, in Hamburg kennt man euch nur als das drei Sterne.
Ja.
Und als ihr weg seid in Travemünde, da hat der Laden dann dicht gemacht, ne?
Also für den Betreiber war das dann auch keine Option mehr, da oben dem Restaurant weiterhin ein Gourmet-Restaurant zu betreiben.
Weil es Leute wie euch nicht gab.
Auf dem Niveau kann man sie eh nicht kaufen, aber ich denke mal, Travemünde, klar, mit drei Sternen kommen die Leute her, aber sonst, wenn man die Kollegen drumherum gesehen hat, mit nicht so hohen Auszeichnungen, die haben dann auch jedes Jahr auch kämpfen müssen. Es ist ein reiner Saisonbetrieb und der fängt im April an, hört kurz vor den Herbstferien wieder auf und dann ist von Oktober bis März ist da saure Gurkenzeit.
Ja. Was gibt's denn Personalessen in einem Drei-Sterne-Restaurant? Was essen also die Mitarbeitenden?
Bei uns gibt es jeden Tag frisches Personalessen tatsächlich. Okay. Es gibt immer so fünf Rhythmen, die wir immer haben. Am Dienstag ist großer Produktionstag, da hat die Küche nicht viel Zeit, großartig was zu kochen. Da gibt es meistens Nudel-Tomatensauce oder Nudel-Pesto, Nudel-Bollo. Am Mittwoch gibt es immer Kabeljau.
Okay.
Weil wir doch vom großen Fisch, 4-5 Kilo groß, nehmen wir nur das Mittelloinstück und der Rest gibt's dann fürs Personal. Und ansonsten gibt's mal ein Entencurry oder auch mal ein das Tatar oder ein Sashimi.
Und wie schmeckt, ich stelle mir ganz vor, Spaghetti Bolo von Kevin Feeling. Ist das dann wirklich, nee, da schmeckt man den Unterschied nicht, oder doch?
Oh, schon sehr gut, muss man sagen. Ja? Ja, er kocht es ja nicht selber.
Nee, okay, es hat
jemand mit Jahre zu tun. Ich glaube,
die
da sitzen am Tisch, also auch bei uns ist Mitarbeiter essen, da gibt es einen Plan. Bei uns gibt es also zum Beispiel zweimal die Woche vegetarisch. Ja, für alle, weil es einfach kompliziert ist. Dann haben wir welche kein Schwein. Ich weiß nicht, wie bei euch Nationalitäten sind, aber welche kein Schwein, welche keine Pilze, also wo mittlerweile sind ja irgendwie 34 Leute bei uns. Und dann siehst du schon den Plan, den es dann eben gibt. Und dann ist so, wenn die Pasta verkocht ist, dann regen sich alle auf. Es ist peinlich, ne? Ja, also das ist da schon, hat mit dem Ehrenkodex zu tun, dass man für die eigenen Kollegen auch was Ordentliches kochen möchte.
Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Wir sind in der Küche 6, im Service 4 und dann haben wir noch eine von der Fremdfirma einen Spüler und noch eine Assistentin.
Das sind hier auch alles gut, ne? Relativ überschaubares Personal, klare Arbeitszeiten, klare Buchungen und so. Macht da natürlich Gastronomie Spaß. Und ihr habt ein Privatleben nebenher, ne? Was hat Kevin damals erzählt, was man ja sonst oft in der Gastronomie nicht hat?
Ja, also klar, regulierte Arbeitszeiten, definitiv. Wenn ich überlege, der Service kommt bei uns 15:30 ist um 12:30, spätestens um 1 sind die raus. Das sind 8 Stunden, 8:15 in dem Falle, mit einer Dreiviertelstunde Pause dazwischen.
Wie viele Tage die Woche habt ihr geöffnet?
Wir haben Sonntag, Montag geschlossen.
Genau.
Jetzt pfeift es schon gleich ein bisschen mehr, weil ich habe auch eingeschenkt von einem sehr bekannten großen Weingut aus Sizilien, eine autochthone Rebsorte aus der Region, die da heißt Grillo und das Weingut heißt Donna Fugata und der Wein heißt Passi Perduti. Und als wir uns mit David auf dem Weg hierher gesprochen haben, hat er gesagt, immerhin Donna Fugata kennst du natürlich sehr.
Kenn ich, ja. Also die haben vor 7 oder 8 Jahren haben die mal einen Weinabend bei uns gemacht. Die sind jetzt nicht klein die haben, glaube ich, 5 verschiedene Kellereien. Und da war es natürlich auch für uns relativ schön, dass wir dann aus dem großen Portfolio an Weinen natürlich auch das Passende aussuchen konnten. Deswegen haben wir das auch gemacht. Wenn jetzt einer kommt, wir haben noch 6 Weine, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das dann natürlich auch auf das Essen abzustimmen, weil das Menü bleibt das gleiche, egal ob die Weine mitbringen oder nicht.
Ich bin gespannt wieder, oder?
Aber dem Wein, das feiere ich jetzt gerade.
Das feierst du gerade?
Ja. Ich finde das ziemlich gut.
Ist das, also, ist das im Holz gewesen?
Nee. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Wenn, dann großes Holzfass. Ja.
Das ist gut, sagst du? Mal sehen, was David sagt.
Das Weingut ist mir so aufgefallen, weil die mit Dolce & Gabbana eigene Weine machen. Mit so einer Dolce & Gabbana, so ein Packaging, das sieht richtig cool aus. Und dann habe ich es probiert und fand den Wein auch noch gut. Leider ein bisschen zu teuer. Der hier kostet 15,90 €. Und ich finde, David soll das dann tun.
Also, wie beim ersten auch. Aber er hat ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Tiefe. Das merkt man jetzt schon an.
Genau.
Wir sind doch wesentlich südlicher, ein bisschen mehr Sonne. Jetzt müsst ihr mal wissen, von welchem Weingut es kommt.
Woran merkst du das mit der Sonne?
Der ist schon ein bisschen stoffiger, muss man noch dazu sagen. Also ich finde, man spürt so ganz leicht den bitteren Alkohol, obwohl er trotzdem noch gut eingebunden ist. Aber man hat ihn auf jeden Fall da.
13,5 Tage, der erste den 12, der 13.
Was hast du, was ist das für eine Frucht? Ist das Aprikose? Was ist das? Oder was ist das so? Irgend sowas?
Nicht Grapefruit.
Also Grapefruit.
Ja. War trotzdem frisch.
Ja, aber auch wieder Zitrone. Aber ich finde eben, was du sagst, da ist für mich jetzt da eklatant. Du hast wirklich eine andere Stoffigkeit. Du hast gleich mehr Fleisch am Knochen, wie wir unter Vegetariern sagen. Also du hast wirklich eine andere Substanz. Für mich ist das, bleibt es länger, ist kraftvoller und immer noch, ich mag am Gaumen, wenn er weg ist, finde ich es eigentlich, ich finde es sehr angenehm.
Mhm. Ist ja nachhaltig.
Ja.
Mhm. Aber ich frage das mit dem Holz, weil ich versuche das ja manchmal so nachzuvollziehen, weil du ja das immer genau erkennst, wenn am Holz ausgebaut war, jetzt zum Riesling zum Beispiel oder sowas. Mhm. Und hat er nicht irgendwie sowas Karamellmäßiges oder sowas?
Finde ich jetzt nicht, aber das ist ja irgendwie.
Okay.
Aber es ist ein schöner Wein. Schöner, leichter. Ja.
Ich finde halt auch sowas leicht Kräutriges, wie so getrocknete Kräuter der Provence oder so getrockneter Thymian oder so am Gaumen, der das hinten raus noch bleibt. Also ich bin jetzt eher wirklich positiv überrascht. Ich finde, es sieht auch noch schick aus. Donna Fugata Passi Berduti. 15,90 kostet.
Ist gut. Ist heute alles ein bisschen günstiger?
Ja, ist alles so ein bisschen Urlaub. Ich hole mir auch so ein Paket und bleib leider in Hamburg, Hohenfelde und habe aber so ein bisschen Sommer dann doch im Glas.
Schön mal.
Grillo kennt man auch nicht so. Was mich immer so ein
bisschen. Hatten wir schon mal Grillo?
Ja, hatten wir schon, ja. Was mich so ein bisschen persönlich stört, ist, das ist überall noch Quark. Ne? Also man ist da in Italien, Frankreich.
Ganz traditionell.
Ne?
Und das stört dich, warum? Weil irgendwie.
Nein, so ich finde es ja auch gar nicht so praktisch. Hast du im Kühlschrank, schraubst auf, nimmst mit auf die Terrasse oder so und musst immer dann ein Kellermesser aufmachen. Wie ist es denn bei euch? Ist das den Leuten da wurscht quasi, ob der Schrauber oder einen Quark hat? Ist egal. Schenkt ihr einen Tisch ein eigentlich oder bringt ihr das Glas dann hin?
Nee, wir schenken direkt vor den Gästen ein.
Okay.
Genau.
Und probieren die dann auch? Oder?
Bei der Weinbegleitung nicht.
Nee.
Da gibt es das, was es gibt. Aber sonst natürlich, die Weine aus der Flasche müssen sie probieren.
Und wie gehst du denn daran? Du isst ein Gericht von ihm zuerst. Also er kocht das und dann ratterst du in deinem Kopf ab, so was könnte passen, was habe ich schon mal probiert, was ist Klassiker oder wie?
Ich habe es ja meistens schon auf dem Papier vorliegen. Mhm. Du weißt ganz genau, jetzt nach 20 Jahren kennt man die Stilistik auch von Kevin so ein bisschen. Ja. Weiß auch die einzelnen Produkte so ein bisschen einzuschätzen. Mhm. Und dann habe ich immer so 2-3 Ideen und dann lasse ich mich bemustern. Mhm. Und dann probiere ich das mit meinem Junior-Sommelier. Mhm. Die Weine einmal vorab durch und dann kann man schon mal sagen, das geht dahin oder das geht nicht dahin und der ist komplett raus. Und dann haben wir 2 Weine in der Verkostung und dann essen wir das Essen. Also alle zusammen. Kevin, der Matthias, der Küchenchef, und Luca und ich.
Also alle 4 bis 5, also 4 bis 5 Menüs gibt es pro Jahr, mehr gibt es gar nicht.
3 bis 4.
3 bis 4.
Ja.
Also stark, hört sich auch das natürlich stark. Ne? Kannst du auch wieder bei den Weinen wieder Mengen kaufen und so weiter.
Hey, kannst du dann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne, wenn ich ein bisschen mehr Schärfe hätte bei dem Gericht, das wäre cool. Also könntest du ihm sagen, dass er das Gericht anders um den Wein besser oder wäre das so absolut ein No-Go?
Da geht es ja nicht mal um meinen persönlichen Geschmack. Ja. Da geht es einfach nur darum, was macht das Gericht noch ein bisschen runder, noch ein bisschen feiner. Aber manchmal sage ich, vielleicht fehlt eine Prise Salz da noch dran oder sonst
irgendwas. Was sagst du?
Ja, natürlich.
Ich erinnere mich da an ein schönes Zitat von Kevin Feeling, eines der Besten, als ich ihn dann fragte, was ist denn, wenn ein Gast sagt, es schmeckt ihm nicht, das Menü? Dann sagte Kevin Feeling, das ist ganz einfach. Es schmeckt so, wie es schmecken soll. Da dachte ich so, cool. Das ist so, wenn wir jetzt Michael irgendwas haben. Also Michael, ich glaube, bei der Weinauswahl, da musst du noch mal ein bisschen.
Ja, ja.
Das würde ich mich nicht trauen. Axel, du?
Nee. Würde ich nicht. Aber wie ist denn die Stilistik von Kevin Feeling? Du sagst ja, die ist ganz anders als die von Christoph Rüffer. Wie kann man das beschreiben, wenn jetzt Leute überlegen, gehe ich in dieses oder ein neuer Restaurant?
Ja, ich denke mal, von den Zutaten sind wir gar nicht so weit entfernt jetzt mit dem 4-Jahreszeiten oder besser gesagt mit Herrn Rüffer, der auch gerne leicht in die asiatische Richtung auch gerne tendiert. Er kocht wahrscheinlich noch ein bisschen klassischer, wie wir das machen. Wir sind da schon sehr auf die Garweise Sous-Vide natürlich drauf. Wir können jetzt bei uns im Restaurant, weil die Küche ist ja mitten im Restaurant drin, wir können da jetzt nicht das Green Egg anschmeißen und dann riecht das ganze Restaurant 3 Tage nach diesem Verrauchten. Das geht natürlich nicht. Deswegen werden eigentlich fast alle Sachen bei uns Sous-Vide gegart und dann, ja.
Und also, aber auch asiatisch? Also
wir sind sehr gerne in der asiatischen Richtung, kombiniert es aber auch gerne mal mit europäischen Komponenten oder mit anderen Sachen, so rote Beete mit Kokosnuss zum Beispiel. Ja. Ja, aber ein bisschen moderner, auch vielleicht ein bisschen feiner noch angerichtet, wie im Herlin. Mhm. Ja.
Und gibt es ein Gericht, für das Kevin sehr bekannt ist? Oder vielleicht auch eine Kombo mit Wein auch, wo du sagst, das ist jetzt ja auf jeden Fall einmal dabei und.
Gibt es schon einige, aber ich glaube mal so, das.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn eh wie einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Was war das denn mit Grünkohl?
Mhm. Das ist ja sehr gesund.
Austern Grünkohl.
Mhm. Genau. Und was hast du dazu serviert dann?
Wir haben ein Macronese dazu serviert, ein Chardonnay, der ein bisschen kräftiger, auch ein bisschen rustikaler ist, okay. Weil es dann doch auch schon ein etwas rustikaleres Gericht war. Mhm. Aber das ist so, weil er kommt ja aus Delmenhorst und da ist Grünkohl natürlich was ganz Wichtiges.
Und stimmt es, das heißt
Sterngrünkohl.
Patrick Rüther hat mal gesagt, der frühere Kompagnon von Tim Melzer, gesagt, irgendwie alle Spitzenköche sind verrückt. Ist das so? Ich kenne jetzt wenig Spitzenköche.
Was soll jetzt David sagen?
Ja, nein, jetzt kann ich sagen, alle Spitzenköche, dann muss man so ein bisschen verrückt sein, um diesen Druck, also was heißt verrückt, ist im positiven Sinne verrückt, um diesem Druck standhalten zu können. Ich würde das Gleiche auch sagen für auch alle Spitzensportler, müssen ja irgendetwas haben, was du und ich und wir alle nicht haben. Sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Also nehmen wir mal verrückt zu. Aber muss man irgendeine Eigenschaft haben, um das aushalten zu können?
Auf jeden Fall. Also verrückt sind wir alle. Definitiv.
Okay. Das ist gut, genau. Gute Antwort, siehst du, ne? Gute Antwort, ja.
Nein, nicht überdreht sein, aber so ein bisschen angenehm verrückt sein, das tut der Stimmung auch immer ganz gut.
Aber David, du wirkst immer so aufgeräumt und so klar und so präzise.
Das täuscht.
Ja.
Okay. Ihr müsst ja wahrscheinlich wahnsinnig kreativ sein, also um noch etwas zu kreieren, was die Leute, die ja schon ganz viel gegessen haben, eben nochmal irgendwie auch im Ofen hervorlockt, oder?
Ja, aber oftmals geht es auch einfach nur so ein perfektes Gericht einfach weiterzuentwickeln. Einfach nur. Wir haben auch so ab und zu mal unsere Klassiker, wie jedes Jahr. Das ist eine Kombination aus Erdbeere, Waldmeister und Rhabarber. Jetzt natürlich die perfekte Zeit dafür gewesen. Und das gibt es jedes Jahr eigentlich bei uns mal mit Fisch, mal mit Gänseleber, mit der Vorspeise, mal im Dessert. Und dann, wenn wir dann wieder mal das mit Gänseleber machen, dann gibt es immer so 3-4 Komponenten, die nochmal modernisiert oder nochmal neu gesetzt werden.
Und ist das so, weil ich habe das schon ein paar Leute gefragt, die sagen immer, ich kenne das nicht. Diese Netflix-Serie The Bear, die war sehr populär. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Die erste Staffel, ja.
Ja, und ist das so ein bisschen so? Geht das, also ist das realistisch oder ist das übertrieben?
Nee, fände ich so nicht.
Du darfst ja vergessen, es ist ja auch in dieser offenen Küche. Du kannst ja da, ich weiß nicht, was das ist, mit rumschreien und Dings und das kannst du alles nicht machen. Du bist ja Teil. Das ist ja, du bist ja den ganzen Abend, gucken die die ganze Zeit zu. Du kannst nicht mal in die Nase schneuzen, ohne dass einer sieht.
Ja, krass.
Ja, aber ich denke mal auch heute in der heutigen Zeit ist dieses Rumschreien und die Leute kleinhalten.
Also ist da was zu kommen, ja.
Aber ist so, ne?
Es ist die gehen und kommen nie wieder.
Ja. Und das ist auch gut so.
Ja. Und du merkst auch, immer jetzt, wenn man in die Hansa-Lounge kommt, du merkst ja auch als Gast innerhalb von 2 Minuten, was ist das für ein Laden? Ja, ist die Stimmung gut oder ist die Stimmung? Du bist ja brutal. In jedem Unternehmen merkst du das. Wird hier irgendwie unterdrückt oder ist es eine gute Stimmung? Und gerade da, warum sollst du da hingehen, wenn da schlechte Stimmung ist?
Ich finde, das Erwartungshaltung ist ja doch viel Geld am Ende des Tages. Egal, ne? Und auch was man dafür kriegt, muss man sie erstmal hinlegen. Und ich finde schon, dass man dann eigentlich eine Ausflucht aus dem Alltag und aus den Medien und einfach zu sagen, ich gehe in so eine Insel der Glückseligkeit für einen Abend und das ist es mir dann auch wert.
Haben die Leute bei euch die Handys auf dem Tisch liegen? Nein.
Oder haben gesagt, sehr viele Fotos am Abend gemacht.
Ja. Okay.
Ja, so.
Also die Handys sind okay für euch schon oder habt ihr schon mal drüber nachgedacht?
Ist für uns halt oftmals die beste Werbung, die es gibt, weil sobald die das bei Instagram oder bei Facebook oder sonst irgendwo auch einsetzen, sehen wir schon wieder einen Klick weiter.
Billy Wagner in Berlin ja zum Beispiel, Maitre in einem Sternerestaurant, der hat dann gesagt, er möchte das nicht, dass das fotografiert und gemacht und getan wird.
Wow. Das
kann man aber, ich verstehe es. So, jetzt habe ich nehme euch mit nach Korsika. Korsika trägt den Beinamen die Insel der Schönheit, Île de Beauté. Und so heißt auch dieser Wein, der quasi unten diese Flasche
ein Rosé. Ich habe die ersten schreiben mir immer schon so, der Kute, jetzt probiert er den ganzen Sommer nur noch Rosés, obwohl er eigentlich, wir alle wissen, er mag, sind es zwei Rosés, okay. Die Flasche ist also unten eine Anmutung von Pfingstrosen, so steht das. Die ist unten so ein bisschen gerichtet, ja, wie so Karos. Amorosa Ile de Beauté aus Korsika und das ist Grenache und Cinzo zusammen mit den typischen korsischen Rebsorten Schiacciarello und Niluccio. Aus dem Jahrgang 2024, 2 Gramm Restzucker, 0,8 Gramm Säure. Wenn das stimmt, ist es quasi keine Säure. Ja, glaub ich nicht ganz. 12,5 Alkohol. Ein korsischer Rosé.
Rosé, David, deine Meinung, es gibt ja, Michael sagt es ja, er ist nicht der ganz große Rosé-Freund. Wie ist es bei dir persönlich und wie ist es im The Table?
Also ich denke mal, bis vor ein paar Jahren habe ich gesagt, es ist weder weiß noch rot. deswegen, Rosé kommt bei mir nicht auf den Tisch. Ja. Aber ich denke mal, so die letzten Jahre hat sich vor allem die Qualität der Rosés extrem stark verbessert. Und ich trinke halt auch gerne mal einen Rosé.
Und im The Table?
Gab es schon einen Rosé in der Weinbegleitung tatsächlich.
Okay, aber tatsächlich mal einen, oder?
Wir haben einen Rosé auf der Karte.
Welchen?
Von Martin Corell, den Slice of Pleasure.
Okay.
Kennst du?
Von der Nahe, ja.
Von der Nahe, ja? Deutsch. Ah, okay. Ja, auch so ein bisschen so ein Lifestyle-Produkt.
Habt ihr denn eigentlich, seid ihr geografisch irgendwie begrenzt oder hast du eine Vorliebe?
Klar, ich fühle mich natürlich in Deutschland natürlich am wohlsten, definitiv. Ich versuche auch immer so viel wie Deutschland machen kann an Wein, das so ein bisschen mitzuliefern. Bei den Rotweinen bin ich noch nicht so ganz weit, weil wir dann doch sehr komplexe Fleischgerichte haben mit sehr komplexen Soßen. Da fällt mir Deutschland immer noch so ein bisschen schwer, aber ich bin ein sehr großer Fan von Südafrika. Wie viele von uns.
Und jetzt bin ich gespannt. Ich sag lieber nichts.
Jetzt zu diesem Wein? Zum Ile de Beauté.
Weil ich dachte, am Anfang klang es so, wir machen jetzt hier die Inselweine. Aber das ist, glaube ich, das sind alles so Crowdpleaser. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen das gut schmecken wird, die bisherigen drei.
Was ist deine Erfahrung mit korsischen Weinen, Lars?
Keine.
Ja, jungfräulich. Bucketlist abgehakt, Korsika.
Aber ich finde das...
Mir schmeckt das, obwohl es so wenig Restsüße hat, aber vielleicht, weil es eben auch wenig Säure hat.
Wenig Säure.
Mhm. Und es kommt schon so eine Fruchtnote durch, ne? Also, ich finde schon
stark.
Was schmeckst du da für Früchte?
Ja, alles, was jetzt gerade so im niedrigen Bereich so wächst, Himbeeren, Erdbeeren, ohne dass jetzt tropfig sind.
Genau.
Sehr klar.
12,5 Alkohol, also ist auch
das ist echt okay. Also,
ja.
Und es hat auch, ne, eine animierende Bitterkeit vielleicht.
Wieder, ja. Ne? Wieder, genau.
Und wieder so ein Ding, wenn es jetzt also, so warm ist, wie es heute ist, sagst du, nimm ich noch mal ein Glas.
Also die Flasche, das sieht doch gut aus. Ne? Also das sieht
Mich hat es an so einen Flakon erinnert.
So. Ja, ich finde, so ganz viele Roséflaschen sind auf einmal so flakonartig, wo du denkst.
Aber das ist ja so ein
Frauenwein.
In der ganzen Weinwelt. Ne? Es gibt so viele Flaschen, so viele Millionen Rosés aus der Provence und keine Ahnung was. Also das ist echt...
Aber du hast es gesagt, ne? Aber
8,99? Ich habe heute ausgelöst.
8,99?
Ja, 12,90, jetzt 8,99.
Ja, aber es ist geil. Also
für den Preis?
Also für den Preis muss man sagen, ist das top.
Für 9 noch besser
also
als für 13.
Vielleicht frage den Sommelier nochmal. Also was würdest du sagen? Ist okay, oder?
Das ist auf jeden Fall toll trinkbar. Vielleicht noch einen Grad weniger. Mhm. Und dann ab in den Eiskühler wieder und dann schön auf Terrasse sitzen. Das Wetter genießen.
Und vor allem, habt ihr da nicht gerechnet. Und wenn dann gutes Wetter ist und das so eine ganz klare Flasche, die Flasche ist ja so wie der Wein. Der Wein ist ja auch relativ klar. Der ist null Drops.
Nee, und diese Böden, kalkhaltig, da ist ein bisschen Granit, da ist ein bisschen Schiefer. Also das hat auch schon, er hat eben Charakter, was man eben sagt. Und das ist schon...
Ich habe jetzt am Wochenende einen Italiener getroffen aus Venedig, der da aber 2002, glaube ich, weg ist, weil er sagte, das hat sich schon damals so sehr verändert. Und er war immer, ne, mittags saß er draußen im Café, hat dann irgendwie Wein getrunken. Es gab Weißwein und Rotwein von dort irgendwie. Und dann fing die schon irgendwie an, irgendwie dann ne, größere Weine zu kaufen, an die Touristen zu verkaufen. Und das hat den Leuten nicht gefallen, also jedenfalls den Einheimischen. Die wollten einfach nur ihren Wein trinken und denen war es dann relativ... Wurst, was sie zum Mittag haben. Also das fand ich irgendwie eine ganz erfrischende Geschichte, weil es eigentlich nur darum ging, ein bisschen Wein zu schlürfen und vielleicht ein bisschen
die Wirkung
zu spüren.
Kann ich auch verstehen, ja.
Die Wirkung. Wer wollte es genießen?
War jemand von euch schon auf Korsika?
Nee.
Ja? Ne? Du warst schon, ja.
Damals zur Zeit mit der MS Europa.
Ja, okay.
Ja. Gut, weißt du was? Da war ich, glaube ich, auch mal mit dem Kreuzfahrtschiff. Jetzt ganz, wo du es sagst.
Ja.
Da war ich, glaube ich, auch mal auf Korsika. Ja. Aber dann
schön,
aber nicht so.
Also.
Geht auch in den Bergen richtig hoch. Das heißt, auch da oben kann man schöne, kühle Weine produzieren.
Ja. Dann bleibt Mallorca übrig, oder?
Und jetzt, jetzt von der Insel der Schönen zur Insel der Deutschen.
Ist es noch die Insel der Deutschen?
Ja. Aber sowas von.
Also, das sehen wir wieder in der Heimat.
Okay. Ich fahre im Oktober nochmal nach Mallorca.
Du hast auch ein Rosé mitgebracht.
Ja. Hatten wir noch
nicht. Was ist denn los mit dir?
Bist du da wieder in dieser Megabude?
Nee, aber schau mal die Kohlensäure. Ich bin tatsächlich am Ballermann.
Ohne Scheiß.
Mit meiner Frau, ja.
Warum?
Also, dann warum? Weil meine Frau mit einer Freundin gesagt hat, wir können bei mir. Und dann haben die, mein Kumpel mich angerufen, sagt, unsere Frauen haben was ausgemacht und jetzt fahren wir tatsächlich.
Wie lange?
Für 4 Tage. Volles Programm.
Am Ballermann.
Am Ballermann, ja. Also ich werde mir auch ein Oberlippenbart aufkleben oder so. Oder die Lars Heider Gedächtnisperücke, dass man mich nicht so erkennt. Bodegas Ribas Rosat Mallorca IGP aus 2024.
Alle Weine waren aus 2024, ne?
Ja.
Macht
ja.
Sie gut vergleichbar.
Ribas Rosat Montenegro heißt die Rebsorte.
Oha, da sehe ich aber schon, da sehe ich bei David zum ersten Mal so ein leichtes, ja. So einen leichten Mundwinkel. Also die gestische Übersetzung von Michaels.
Was hast du jetzt gerochen?
Ja, der hat entweder noch eine leichte Füllkrankheit oder ist gerade erst gefüllt worden, weil er noch sehr hefig ist.
Ja, du siehst, man sieht da richtig die Kohlensäure da noch. Ja,
okay. Stehen,
ne? Also.
Das heißt, mit anderen Worten, lieber jetzt noch nicht öffnen?
Kaufen auf jeden Fall.
Kaufen, ja.
Aber noch nicht öffnen.
Also Füllkrankheit, wie kannst du das einmal erklären?
Ja, durch die Abfüllung. Das heißt, durch Pumpen, geht in aus Tanks, geht in die Anlage rein, werden die Weine unruhig. Und dann hat man da, wie jetzt, wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Hefegeschmack noch mit dabei. Und dann riecht man das auch sofort. Der hat so ein, ja, so wie im Keller halt riecht während der Gärung.
Also weil das, wenn das nicht wäre, dann hätte sich die Hefe mehr abgesetzt oder was?
Ich glaube nicht, dass die so lange wartet, bis die Hefe abgesetzt ist. Die werden durch einen ganz dicken Filter durchgejagt, dass die Flaschen schnell auf die Flasche kommen. Der Wein auf die Flasche kommt, Entschuldigung. Und ja.
Ist dann auch dieses Spritz, es ist ja schon, ja, ist fast schon ein bisschen unangenehm, finde ich gerade so. Es ist ein bisschen dieses Spritzelige. Ist das dann weg oder ist das einfach, ist das...
Also ich frage mich jetzt gerade, wenn diese Kohlensäure nicht da wäre, wäre es noch schwieriger. Also wenn die Kohlensäure...
Die gehört dazu, meinst du?
Das ist ein Stilmittel. Also Kohlensäure bei der Weinproduktion, gerade bei Weinen, die relativ jung getrunken werden sollen, ist tatsächlich ein Mittel, um eine gewisse Frische noch aufrechtzuerhalten. Also wenn die dann komplett weg ist, dann ist das Ding tot, ne? Also
Einmal schütteln, dann wissen wir es.
Schüttel mal.
Ich mache einfach.
Nee, schüttel mal.
Schwenk's raus.
Ich schüttel mal richtig. Och, guck mal, das ist richtig Kohlensäure drin.
Schaumschläger.
Frisante.
Aber das ist ja gar nicht sozusagen, ist gefühlt eine andere Liga als der davor.
Ja, also hat es jetzt nicht ganz viel Finesse, aber die mallorquinischen Weine generell, ich weiß nicht, wie es dir da geht, David, aber ich finde, die sind immer so, die sind sehr, sehr rustic. Also die sind sehr, ungehobelt, also ungeschliffen. Und dafür war der andere, finde ich, viel filigraner und präziser. Und das ist schon sehr, verwoben ist ein bisschen hart, aber halt, ja. Ungeschliffen.
Ja. Kann sich ja noch beruhigen, aber...
Ja. So, ich schenke dir einen Schluck ein, weil ich die Kohlensäure rausgezielt habe. Da bräuchte man so einen...
Das heißt eigentlich, wenn der jetzt...
Nehme ich mit.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt... eigentlich nochmal einen Sprung nach unten macht, ist groß ohne Kohlensäure.
Nee, ich finde das gar nicht so schlecht. Nee? Und mir schmeckt das fast besser ohne Kohlensäure.
Auf jeden Fall ist es erstmal ein Wein, glaube ich, wenn ich den probiere, würde ich sagen, der braucht ein Essen. Also da wird es wahrscheinlich mit dem Essen besser werden.
Aber ist tatsächlich, finde ich jetzt mit weniger Kohlensäure, finde ich jetzt, also wäre immer noch nicht mein Favorit, sondern von allen Vieren wäre es mein. Auf Platz 4.
Mhm. Aber das Hefige ist auch weg.
Ja.
Mhm. Ja.
Tja.
Was würde man dazu...
gut schütteln vom Öffnen.
Was würde man dazu essen? Was würde dein Chef... Da, kann ich sagen, dein Chef? Ja. Dein Chef dazu kochen?
Also da wäre ich eher, wie du schon gesagt hast, Mallorca etwas rustikaleres, aber vielleicht ein schöner Fisch. Ich würde da auch sogar so eine richtig schöne Garnelenpfanne so mit diesen mallorquinischen Kräutern oder sowas machen, ein schönes Brot dazu als Starter in den Abend.
Mhm.
Ich habe so an Ratatouille gedacht, wäre das zu kräftig?
Ja, Paprika ist schon herausfordernd.
Ja. Da.
Gut, tschüss. Ratatouille. Ja, naja. Ratatouille passt jetzt auch nicht in diese heißen Tage.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber irgendwie war das jetzt ein Gedanke, der reingeschossen hat. Lustigerweise ist es der teuerste Wein.
Ah,
ja. Unser heutigen Verkauf.
Wie kann das sein?
16,90. Naja, also es gibt eigentlich auch gar keine günstigen mallorquinischen Weine. Mallorca ist dann einfach schon,
okay,
schon relativ teuer.
Kriegen die Probleme Mallorca, weil zu heiß?
Also der Wein hat jetzt wie viel? 13 Alkohol. Ich finde, es wirkt aber mehr. Ja, also,
ja.
Auch die Säure ist da wahrscheinlich auch eher zurückhaltend. Kriegen die Probleme? Weiß ich nicht. Es gibt alle Probleme mit dem Global Warming. Außer vielleicht England oder Sylt oder Föhr, ne? Also oder Schleswig-Holstein als Anbauland. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Aber na, man muss sich das schon überlegen, ob die Rebsorten die richtigen sind. Aber ich war jetzt ja gerade im Sherry-Gebiet, im Jerez. Und da ist ja die Palomino-Traube, die zu 95% dort angepflanzt wird. Und da ist es ja extrem heiß, da Andalusien. Und
wo ist es jetzt 40 Grad jetzt irgendwie?
Aber das sind eben Kulturen, die relativ quasi gar nicht so hoch die Reben ziehen, relativ flach. Und die Wurzeln sind 5-6 Meter in der Tiefe. Und wird überhaupt nichts bewässert, null. Ja, aber die haben gar keine großen Jahrgangsunterschiede. Wenn es komplett wurscht ist, es geht um die Säure, dass eine natürliche Säure da ist und dann wird es ja aufgesprittet, der Sherry, ja. Also von daher, und dann ist es ja immer im Solera-Verfahren, gibt gar keinen Jahrgang, ja. Das heißt, ist immer, wird ausgeglichen. Also für die ist eigentlich perfekt, zum Beispiel. Das Global Warming trifft die nicht so wirklich. Die haben mal bessere, mal schlechtere Jahre, aber da gibt's eben, die haben da zum Beispiel gar keine Sorgen damit, ja. Und da weiß ich jetzt nicht, wenn dieser Wein, wäre sexy, wenn er so 11 hätte oder 11,5. Dann wäre es so ein richtiger Sommerwein und mit dieser Kohlensäure würde ich es auch verkaufen. So
wie bisschen mehr Säure auch.
Ja.
Ein bisschen früher lesen.
Ja. Aber da tut sich Deutschland schon, also das ist für Deutschland eigentlich ganz gut. Sag jetzt mal, wenn du jetzt so ein Kabi probierst mit einer natürlichen Säure, mit hohem Zucker und dann kommt er mit 8,5, 9 Alkohol raus, ist doch eigentlich perfekt. Ja. Was ist denn dein Lieblingswein, David? Hast du einen, wo du sagst, dafür lasse ich alles stehen, für die eine Flasche würde ich...
Das wäre die erste Flasche heute Abend gewesen, die ich nochmal getauscht habe. Also ich bin großer, also ich mag die Rebsorte Chenin Blanc halt total gerne.
Wie die erste Flasche heute Abend? Heute, das ist noch eine Konkurrenzveranstaltung. Mhm.
Okay. Die erste Flasche wissen wir nicht.
Wir treffen uns heute Abend noch gemeinsam, ja.
Was, erzähl doch mal, es ist ein Kreis von Hamburger Sommeliers.
Genau, die einer zusammengestellt hat, wo er gesagt hat, ich glaube, ihr werdet genau Jungs, mit denen ich gerne zusammen Wein trinken möchte, weil...
Besondere Flaschen. Und jeder bringt eine Flasche mit?
Ja.
Okay, das heißt, und Chenin Blanc magst du sehr gern?
Mag ich sehr gerne, aber ich habe dann erfahren, dass ich die beim letzten Mal schon aufgemacht habe und dann musste ich nochmal kurz tauschen. Ich habe das dann auch nochmal den Wetterverhältnissen angepasst, es wird noch ein bisschen leichter.
Und welcher Winzer ist das?
Gibt es ja einige, die Chenin Blanc natürlich machen. Ich mag die südafrikanische Variante von unserem Freund sehr gerne, von Beaumont oder den Top-Winzer an der Loire mit Clos Rougeur.
Okay.
Und dann treffen wir euch heute in der Hans-Lounge oder
Mutter? Das ist doch
immer bei jemandem,
den er nach zu Hause Mutter oder so. Zu Hause, okay. Ja.
Genau, nach seiner Tante.
Jeder hat das Heimspiel einmal und jeder kocht dann oder versucht zu kochen.
Ach, cool.
Und
wie viele Leute sind das?
6.
Also, was? Also, dann ist das dieses Hope Margaret? Oder?
Nee, das ist einer der bekannten.
Ja. Aber, also, weil, ne?
Den gibt's halt nicht.
Nee, aber wir fragen dich ja sozusagen nach deinem Lieblingswein. Also, wäre sensationell, wenn du jetzt sagen würdest, das ist mein Lieblingswein. Kann man das sagen? Oder ist das, dass du sagst, okay, Chenin Blanc, Südafrika, das ist so. Das so ist Porsche, so ist der Kreis so, wo mein Lieblingswein.
Da kannst du sagen, 2014. Gibt es so ein Matching Moment, wo du sagst, besser, das würde ich.
Boah, da gab es so viele.
Ja, nein,
das ist leider so viel. Ja. Und gerade auch, weil wir sehr viel probieren können und weil wir auch sehr viele Winzer und sehr viele Weinhändler bei uns haben, die auch mal wirklich was ganz Gehobenes mitbringen. Ich bin eigentlich kein Süßwein-Fan, aber mich hat Chateau Clément neulich richtig abgeholt, einen kleinen Schluck davon mitprobieren zu dürfen.
Okay. Was bringst du mit heute Abend, Michael?
Ich bringe ein Cabernet Sauvignon aus Napa Valley mit, von Spotswood.
Kostenpunkt?
Spricht man nicht so unter Freunden.
Ja, also.
Der kostet 250.
Und ist das bei so, da stelle ich mir ganz schwierig vor, dass man dann hingeht in so einen Kreis und denkt, ich darf jetzt ja auch nicht ein zu billiges Ding da
anbieten. Ja, das ist so, also für mich ist so, erstens war ich jetzt ein paar Mal jetzt nicht dabei, weil es nicht gepasst hat. Und das ärgert mich, ich freue mich dann darauf. Und zweitens ist so, dass ich selber Lust habe, diese Weine zu probieren, die ich mitbringe, selber auch. Und dann manchmal bin ich dann zu geizig für mich selber und auch für meine Frau, weil sie sagt, schmeckt gut, aber ja, und dann sage ich, was kostet, und dann sagt sie, was, bist du verrückt, und wenn die das unsere Kinder hören, dann kann es aus, dann, dafür hätte ich mir 3-5 Jeans kaufen können und so weiter, sage ich, ja, aber na gut. Und dann freue ich mich eigentlich mit anderen Menschen in der Hoffnung, dass es auch so richtig toll ist. Und und ich bin dann selber auch ehrlich mit meinem Wein, den ich mitbringe. Weil es geht ja nicht drum, und das würde ich dann auch erwarten, dass die anderen sich auch Mühe geben und sagen, ich mache jetzt nicht eine Probeflasche, die ich mal bekommen habe von irgendeinem Winzer für 5,70 Euro. Weil dann ist es auch meine Freizeit. Stimmt. Ich könnte bei der Familie sein, ich könnte im Geschäft sein und so sind wir privat bei Freunden. Und da will man einfach, da geht es nicht drum, sondern dass man, das ist die Wertschätzung für die anderen aus der Gruppe auch. Ne? Also
darum. Man kann ja nicht jeden Wein mit jedem trinken. Und deswegen, ich glaube ich auch, das war so ein kleiner Grundgedanke auch, dass diese Gruppe auch gegründet worden ist, gerade weil wir alle solche Sachen natürlich auch im Keller liegen haben. Und mit wem macht man so mal eine Flasche auf? Und deswegen gibt es immer so 3, 4, 5 Termine, maximal 6, wo wir dann immer bei einem zu Hause sind.
Krass.
Und dann werden solche Sachen natürlich auch zusammen verkostet.
Wie viele seid ihr?
6.
6.
Aber es ist sehr schwer. Ich war auch schon mal Gastgeber und das ist dann leider bei mir auch komplett ausgeartet. Und dann haben wir die ganzen Sachen raus und ich habe mich dann hingelegt, während die anderen noch da saßen. Mein Ort hat übernommen. So. Also da habe ich vergessen.
Du hast dich hingelegt.
Ich habe mich schlafen gelegt im Sofa daneben dann. In der eigenen Bude. Ja, das musste dann sein. Ich habe auch wenig. Also ich bin heute auch schon so früh wach gewesen. Also von
daher. Dann lassen wir euch jetzt ziehen. Dann halten wir euch noch ein bisschen hinlegen.
Wir wünschen alle einen schönen Urlaub hier.
Vielleicht nochmal den ultimativen Inselurlaubswein.
Von den drei?
Das wäre von den dreien, die jetzt noch zur Auswahl stehen, weil Nummer 4 ist schon gesetzt.
Der Mörkin ist weg, ja.
Also für mich wäre es der Rosé.
Der Rosé.
Der Rosé aus Korsika.
Ja.
Amorosa Ile de Beauté.
Ja.
David? Fand ich auch sehr gut.
Ja.
Also den würde ich einfach nur so nehmen. Den Krillo fand ich sehr gut, aber da muss Essen auf dem Tisch stehen.
Also mein Lieblingswein war heute dieser Passi Perduti Grillo von Donna Fugata. Den fand ich echt ziemlich cool.
Mhm. Ja. Und der Rosé an zweiter Stelle oder?
Rosé immer.
Ja, kann man das, das ist ungefähr so als.
Axel, du warst auch beim Rosé?
Ja, ich glaube schon. Ich fand den auch gut. Ich fand auch den ersten gut, ehrlich gesagt. Also
den der erste war fast eine Überraschung.
Drei gute Weine, muss man sagen.
Ja,
drei
sehr gute Weine. Also,
und eins zum Schütteln.
Ja, eins zum Schütteln.
Aber mal schütteln, das ist auch mal schön.
Nee, aber wirklich, wenn der Anspruch war, ne, ein Sommerweinpaket irgendwie auf den Tisch zu bringen, dann war es.
Ist gelungen, glaube ich.
Schön, würdest du das? Kannst du das nicht widersprechen?
Also ich würde es auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Ich meine, in dem Preissegment ist es wirklich ein tolles Paket, muss man auch dazu sagen.
David, jetzt kommen Hörer zu dir und sagen, ich habe bei den 4 Flaschen gehört. Also wenn jemand jetzt ins Table kommt und sagt, ich habe dich bei den 4 Flaschen gehört, dann gibt es irgendein Special, oder? Dann gibt es einen Krapper auf Haus oder nochmal eine spezielle Tasting-Duddel, die du da schicken.
Wir dürfen es nur keinem sagen, dass ich da war. Nein, das war ein Spaß. Nee,
ist das ein Insider jetzt?
Nein.
Dann kommt.
Dann sind das Weinleute nämlich.
Dann kommst du an den extra Tisch und sagst Hallo.
Ja.
Dann kommt David an den Tisch und sagt Hallo.
Ist das häufig so, dass Leute auch wegen des Weins kommen? Also gibt's das, dass Leute sagen, ich bin eigentlich, der Wein ist eigentlich der Star beim Essen für mich.
Ich denke mal, das ist die Kombination aus beiden. Mhm. Die kommen wegen gutem Essen, wegen einer sehr guten Weinbegleitung, auch zum Essen, auch für die Abstimmung auch her. Ob jetzt jemand nur für die Weinbegleitung kommt, man kann ja nicht nur zu uns kommen und nur Wein trinken, das geht halt
nicht. Ja, in der Bar. Ich hätte gern nur eine Cola.
Ja, aber du vielleicht, ne? Wenn du jetzt
irgendwie. Ich könnte jetzt nur eine Cola
kein
trinken.
Fleisch essen magst, oder?
Lass ich das Fleisch
schmecken. Aber wenn du jetzt quasi nicht die Weinbegleitung nimmst, gibt es dann auch Leute, die so, was ist die teuerste Flasche oder was ist die?
Das Burgund natürlich, definitiv. Ist ja die letzten Jahre auch immer attraktiver geworden, solche Sachen zu kaufen. Romane Conti, Liche Belair, das sind so die Sachen, die so ein bisschen auffallen auf der Karte. Okay. Ja, genau. Aber sonst, denke ich mal, haben wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis von unserem Wein. Ja.
Und das wird aber dann auch schon mal bestellt und dann. aufgezogen. Und ja. Dann, aber dann, und bist du dann physisch auch im Stress quasi dann? Also, oder sagst du, hey, das sind meine 22 Leute, ich weiß, das ist der nächste Gang, das ist der nächste Wein, das muss vorher drin sein.
Ja, es gibt immer so Situationen, die sind am Anfang natürlich immer ein bisschen stressig, gerade wenn viele Gäste auf einmal kommen, hat man natürlich da erstmal eine gewisse Arbeitspensum abzuleisten, aber sobald dann, wir haben das unterteilt, von 22 Gäste kommen 12 um 19 Uhr und die anderen kommen um 20 Uhr, das heißt 12 und 10. Und,
müssen die dann auch früher gehen, eine Stunde, die früher kommen?
Oder sind
gehen die
eine Stunde früher fertig.
Okay.
Ja. Und irgendwann pendelt sich das so ein und dann ist es einfach nur ein schöner Abend dann auch mit Gesprächen mit den Gästen zu haben und da entsteht eigentlich kein Stress. Aber am Anfang müssen wir schon ein bisschen joggen.
Gehst du in the table in Rente oder sehnst du dich nochmal nach Korsika anzulegen und am nächsten Tag in Sardinien anzulegen, nochmal aufs Kreuzfahrtschiff oder irgendwas anderes, eine Champagnerbar in Hamburg oder ein Weingut im Markgräflerland in deiner Heimat, oder ist das der Ort, wo du jetzt sagst, hey?
Also Rente heißt in 17 Jahren. Nein, also ich runde dieses Jahr und Ideen gibt es irgendwann mal wieder mal, aber ich fühle mich da wohl.
Kevin kann auf dich zählen.
Kevin kann auf mich zählen.
Das nehmen wir mit.
Aufs Leben, liebe Leute.
Dass du da warst.
Dank.
Großartig. Schön.